Elternschule, Olympiade und offener Rassismus mitten in Peru. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Eine Woche ist um, es ist spannend, die Zeit vergeht wie im Nu. Und diese Woche ist so viel passiert, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich könnte wahrscheinlich 2 Stunden erzählen, aber lasst mich ganz kurz einen Teaser machen, denn am Ende dieses Podcasts, da möchte ich darüber reden, was aus unserem Projekt geworden ist, Toilettenhaus in den Bergen für Waisenkinder. Fangen wir aber an, Lena, mit einem Thema, das dich beschäftigt. Diese Woche waren große Olympiades. Erzähl mal, du warst ja aktiver Teil, du warst ja Cheerleader einer unserer Kinder, alles. Du warst ja extra
Anfeuerer,
Coach, Supporter, Physiotherapeutin,
alles. Fahrer.
Taxifahrer,
ja.
Genau. Erzähl mal.
Naja, also im Prinzip war diese Woche in der Schule Olympiadas, was eigentlich, wenn man es runterbricht, nichts weiter ist als Bundesjugendspiele, wer sich noch erinnert. Immer ein klasse Tag. Hat man
das in Deutschland eigentlich inzwischen abgeschafft, weil wir bewerten ja eigentlich nicht mehr. Oder gibt es die noch?
Ich glaube, die gibt es noch.
Ja, ich aber Competition total ist geliebt. Eigentlich schlecht. Dann gibt es ja Verlierer.
Ja, die armen Kinder. Völlig traumatisiert. Naja, ich habe das in Deutschland immer gern gemacht, weil das war eigentlich immer ein entspannter Tag. Ne? Man ist da so eigentlich 2 Drittel Minimum des Tages eigentlich nur rumgehangen. Musste dann ab und zu mal so einen 100-Meter-Lauf oder 50-Meter-Sprint oder so hinlegen oder irgendwelche, ach, keine Ahnung, Gruppenspiele machen und dann war es wieder gut. Es war immer ein schöner Tag eigentlich in der Schule. Und die haben das ja aufgeteilt. Also am Mittwoch war die Primaria dran, also Klasse 1 bis 6. Am Donnerstag dann die Sekundaria, Klasse 7 bis 11. Und am Freitag jetzt dann noch der Kindergarten. Und das war halt so lustig, wirklich. Ich wurde ganz klassisch peruanisch, Donnerstagabend um 7 oder um 8 erreicht mich eine Nachricht der Kindergärtnerin. Ah, Lena, könntest du bitte mithelfen? Wir bräuchten deine Hilfe an ein paar Stationen. Ja gut, ist ja kein Thema. Ich wäre eh mitgegangen. Es war diesmal eben mit Eltern bei den Kindergartenkindern, mit Eltern zum Anfeuern. Und da können sich die deutschen Eltern wirklich noch eine Scheibe abschneiden. Also es gibt 4 Kindergartengruppen, die saßen dann auch blockweise. Die meisten Eltern tatsächlich mit der Farbe ihres Teams ausgestattet, also mit solchen, wie heißen die, Pompones, also solche Puschel zum Anfeuern und T-Shirt und Luftballons in der Teamfarbe. Und dann ging es da richtig rund und es war halt einfach ein Motzdi Gaudi. Also ich glaube, fast die Eltern hatten mehr Spaß als die Kinder.
Mensch.
Es war halt, wie es halt einfach ist, es war unglaublich laut und es ging fast 3 Stunden. Das heißt, am Ende, die Kinder waren völlig durch. Ich meine, so ein 3-Jähriger, wenn du da 3 Stunden mit lauter Musik und Gebrülle, das macht ja was mit dir. Also ich weiß, der Jonas hat sich dann gegen Ende, wer eine deutsche Turnhalle kennt, der weiß, oft sind diese blauen, dicken Matten an der Wand so festgespannt. Und das ist bei uns in der Halle auch. Die Schule hat ja eine sehr gut ausgestattete Turnhalle. Und da gibt es auch so eine dicke, weiche Bodenmatte, die ist auch an der Wand so mit so Gurten festgemacht und dadurch entsteht praktisch so eine Ecke zwischen der dicken Matte und der anderen Wand. Mhm. Da entsteht so eine Nische.
Ja,
Hat sich der Jonas dann immer rein verkrümmelt und hat sich die Ohren zugehalten. Das war ihm einfach zu viel. Die peruanischen Kinder sind dann gewisserweise schon mehr abgehärtet, weil einfach oft, gerade bei Festen und so, es einfach wirklich lange richtig, richtig laut ist. Und das Leben insgesamt hier viel lauter ist, aber den Gringo-Kindern hat man es schon auf jeden Fall angemerkt und auch die Kleinen, die waren damit echt schwer gefordert. Aber es war natürlich trotzdem witzig. Also wir haben dann immer praktisch, die 3-Jährigen mussten gegeneinander antreten, die 4-Jährigen und dann die 5-Jährigen und es waren immer fast die identischen Spiele, nur dass halt der Schwierigkeitsgrad erhöht wurde. Also wenn man einen Ball wo reinwerfen musste, durften den die 3-Jährigen wo reinlegen und die 4-Jährigen mussten einen Meter weg und die anderen dann noch weiter weg oder so. Und das war schon witzig. Also es war auch gut gemacht. Die haben das auch schön durchgezogen. Der Sound war diesmal wunderbar in der Halle.
Kann man nicht verstehen.
Ja, da werden wir vielleicht nachher noch was zuhören. Also es hat insgesamt gut geklappt. Es hat Spaß gemacht. Ich bin ja ganz dankbar, wenn ich die Chance auch nutze, mit anderen Eltern in Kontakt zu kommen und mein Spanisch ein bisschen zu üben. Das sind ja auch immer ganz gute Gelegenheiten, um da einfach präsent zu sein. Und der Jonas hat es total abgefeiert, dass ich dabei war. Da finde ich es natürlich immer gut. Ich wurde dann zwischendrin, während der großen Pause kamen dann die großen Schüler und haben mir die Halle gespiegelt. Da hat mich dann der Lukas besucht und die Kyla.
Ja, ist richtig.
Den Elias habe ich nur draußen rumrennen sehen, die Mila gar nicht. Aber das ist natürlich dann immer schön, wenn sie die Mama treffen in der Schule und sich freuen. Ja, war ein schöner Abschluss dann von dieser Woche. Genau. Und jetzt haben wir ein langes Wochenende. Der April ist irgendwie voller langer Wochenenden. Wir haben ja hier, haben ja schon oft drüber gesprochen, kaum Schulferien. Aber natürlich die Feiertage und vor allem die katholischen Feiertage werden hier doch sehr ernst genommen. Sodass wir jetzt zum Beispiel Gründonnerstag und Karfreitag frei hatten. Da war dann ein langes Wochenende. Jetzt Montag, Dienstag sind die Lehrer, haben pädagogische Tage, zwei hintereinander. Das heißt, da ist auch wieder kein Unterricht. Das ist natürlich, finden die Kinder super, jetzt nach einer vollen Woche wieder nur eine halbe dann später zu haben. Das macht das Ganze auch sehr entspannt jetzt in April. Sehr entzerrt auch jetzt mit den Olympiadas. Ist dann auch nicht so viel mit Unterricht gewesen natürlich diese Woche oder halt an dem Tag dann nicht. Ja, dazwischen wird die ein oder andere Klausur geschrieben. Hier ist das Schuljahr ja in Trimester aufgeteilt, in drei Trimester. Und da muss man ja
also
am Ende
alle vier Monate.
Des Trimesters ja. auch was vorweisen können. Ja. Naja, im Prinzip alle drei Monate, weil
ja,
du hast
ja Ferien noch.
Genau. Mhm. Also ich glaube, das Trimester endet dann schon wieder Ende Mai. Das heißt, dadurch, dass es im April so wenig Schule ist sozusagen oder verhältnismäßig wenig, müssen sie schon gucken, dass sie dann auch was haben am Ende des Semesters. Die meisten Prüfungen finden tatsächlich immer Ende des Trimesters statt. Also es ist immer so relativ locker flockig, die ersten 8 Wochen und dann werden so die ganzen Klausuren geschrieben und dann kriegt man am Ende der 3 Monate praktisch ein Zeugnis und am Ende des Jahres dann ein ganzes Zeugnis fürs Jahr, wenn dann die Noten zusammengerechnet. Genau, aber das ist eigentlich für die Kinder ganz schön. Ja, und da arbeiten sie jetzt halt schon wieder praktisch auf das Ende des ersten Trimesters hin, obwohl eben gefühlt die Schule gerade erst angefangen hat. Wieso vieles, das gefühlt erst gerade war. Morgen jährt sich unsere Ankunft in Kurawasi zum dritten Mal.
Da gibt es dann immer ein Bild hinter der Klinik und das ist erschreckend dann zu sehen.
Ja, ich habe den Kindern angekündigt, am Sonntag machen wir das Foto, am Sonntag sind wir 3 Jahre hier, dann machen wir wieder das besagte Foto. Ja. Dann hat der Lukas gemeint, das haben wir erst vor ein paar Wochen gemacht, das ist doch noch gar nicht so lange her, als wir das letzte Mal gemacht haben. Doch, es sind nicht ein paar Wochen, sondern es sind tatsächlich eben 52 Wochen, seit wir das letzte Mal gemacht haben. Und ist immer auch schön zu sehen, wie die Kinder gewachsen sind. Wie sie sich verändert haben, wie man sich selber verändert über die Jahre.
Die Glatze wächst und der Bauch.
Bei dem einen oder anderen. Nein. Ja, genau.
Ja, und erzähl mal über die anderen Kinder. Ich war ja so ein bisschen stolz. Da waren ja auch mitunter Bestleistungen von unseren Kindern, da abgerufen wurden.
Tatsächlich, ja. Ich meine, es ist grundsätzlich zu beobachten, das fand ich gestern schon wieder erstaunlich, die motorischen Fähigkeiten der deutschen Kinder liegen deutlich häufig über denen der peruanischen.
Ja,
das hat aber ganz einfach mit der Art, wie Kindheit gestaltet wird, zu tun, meines Erachtens. Auch wenn viele sich beschweren, in Deutschland sind die Kinder zu viel drin und was weiß ich, aber man lässt den Kindern doch viel mehr Freiheit auch sich zu verletzen oder sich mal wo zu stürzen, zu fallen, seine Grenzen auszuprobieren. Hier wachsen die Kinder auf der einen Seite überhaupt nicht behütet auf, also
vernachlässigt,
aber auf der anderen Seite so überbehütet. Also die dürfen das Haus nicht verlassen oder wenn, dann nur mit einer Aufsichtsperson, die jeden Schritt überwacht. Das heißt, sie dürfen nicht wo hochsteigen, hochklettern, mal im Baum sitzen oder sonst irgendwas. Und das schlägt sich natürlich direkt in den motorischen Fähigkeiten nieder, vor allem halt auch bei den Kleinen. Also das fand ich wieder sehr erstaunlich gestern. Und dann ist es einfach, ich weiß nicht, woran es liegt, aber die deutschen Kinder, zumindest die ich gestern, ich musste ja die Station überwachen und war dann sehr direkt dabei, viele haben wirklich so ein Biss, die deutschen Kinder, warum auch immer, dieses, ich will gewinnen, ich weiß nicht, wo das herkommt.
Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht. Aber das war schon erstaunlich zu sehen, es war auffällig, also es war jetzt nicht irgendwie eingebildet oder, dass ich das sehen wollte, sondern das ist mir tatsächlich aufgefallen, wie schon die kleinen Deutschen, also es gibt ein deutsches Mädel hier, die ist jetzt gerade in den Kindergarten gekommen, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den gleichaltrigen peruanischen Kindern mit ihren motorischen Fähigkeiten und auch ihrem Wille und auch ihrer Zielstrebigkeit. Also dieses, ich muss jetzt da vorne auf das Ziel zu laufen und dann renne ich da schnurstracks drauf zu, ohne irgendwie mich ablenken zu lassen oder der Mama zwischendrin noch zu winken, weil das Ziel ist jetzt ganz wichtig. Das war schon witzig. Naja, und tatsächlich.
Aber man muss ganz kurz eins dazu sagen. Wir haben ja immer wieder, und das finde ich häufiger als in Deutschland, haben wir immer wieder massive Knochenbrüche von jungen Männern, die Fußball spielen. Da gibt es ja auch so ein, irgendwann, irgendwo packt es die dann und dann setzt aber auch irgendwie das Hirn aus.
Ich glaube.
Dann wird wegen einem Ball, also da werden übelste körperliche Verletzungen in Kauf genommen, ja. Und bloß um diesen Ball zu kriegen.
Ja, aber das ist ja häufig auch Resultat von mangelndem Regelbewusstsein oder, also ich denke, in Deutschland, viele Kinder sind ja doch früh schon auch in Vereinen, lernen ganz früh Teamspiel, auch ja. In der Schule wird viel Wert drauf gelegt, Rücksichtnahme aufeinander. Und gerade auch, ich meine, wenn ich die Bambinis angeguckt habe in Deutschland, die haben ja nicht Fußball gespielt, da ging es ganz viel um sich anstellen, dem anderen zuspielen, ja, zu gucken, was macht mein Teamkollege gerade. Und das fehlt hier ganz oft sehr zum Verdruss unserer Kinder, die ja dann doch ab und zu mal versuchen, auch mit peruanischen Kindern ein Gruppenspiel zu machen, also jetzt ein Kontaktsportart. Und das ist wirklich, wie du sagst, oft einfach aus dem Weg, hier komme ich, da gibt es diesen Teamgeist oft einfach nicht. Und das hat zum Beispiel auch, unsere Mila kam völlig empört heim die Tage, weil ein Mädchen ihr im Sportunterricht ganz absichtlich den Fuß gestellt hatte. Und das war jetzt auch noch eine, die vorher mit ihr befreundet sein wollte. Und jetzt hat die dir ins Bein gestellt, obwohl die Lehrerin vorher gesagt hat, man darf das nicht machen. Dann sage ich, ja, warum hat sie das denn gemacht? Meinst du, war Absicht oder was aus Versehen? Nein, das war volle Absicht, die wollten nämlich gewinnen. Und das konnte sie überhaupt nicht verstehen, dass man um zum Gewinnen jemand anders ein Bein stellt. Und das, diese Geschichten, das zieht sich halt durch. Also unser Elias kommt auch ganz oft heim, höchst empört, dass man mit denen überhaupt kein Fußball spielen kann, weil die sich an keine Regeln halten.
Ja,
und
das
hört sich sehr rassistisch an, aber ja. Es ist tatsächlich leider oft so, dass es oft zu sehr stark körperlichen Auseinandersetzungen kommt, weil halt einfach hier dann nicht im Kollektiv gedacht wird, wenn man das mal so
vorsichtig
ausdrücken darf, genau. Hat tatsächlich auch jetzt gerade vorgestern oder was zu einer richtig, hab ich dir gar nicht erzählt gehabt, ne?
Nee.
Es gab wohl da auch sehr starke körperliche Angriffe auf eins der Missionarsmädchen von zwei Jungs oder drei Jungs, die ohnehin generell auffällig sind, von denen mir der Elias auch schon öfters erzählt hat und dann eben in so einer Spielsituation da ohne Rücksicht auf Verluste wohl einfach draufgehauen wurde. Und es geht halt nicht. Und tatsächlich scheinen da wohl auch viele peruanische Lehrer drüber hinwegzuschauen. Vielleicht auch, weil sie es einfach selber nicht anders kennen oder denken, das wäre in Ordnung oder wie auch immer. Und ja, da hört dann halt irgendwann auch der Spaß auf für alle Beteiligten. Irgendwo geht es dann halt auch nicht mehr. Ne?
Also, trotz allem haben unsere Kinder da super Leistung abgeliefert. Der Joni hat mit zwei Mädels, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, im Tauziehen gegen drei Jungs gewonnen.
Ja.
Alter, aber der Kerle, der hat die ja weggezogen. Doch,
ja.
Also, es ist
das sah auch nicht mal aus, wäre es anstrengend.
Nee, der Kerle hat einfach, also der ist fünf, aber der hat Power, das ist unfassbar, ja.
Ja. Unsere Mila hat alle im Rennen abgezockt, aber wie so auffällig, dass ich Rückmeldung gekriegt habe vom Lehrer, der gesagt hat, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr außergewöhnlich, wie schnell die ist. Das müssen wir unbedingt fördern. Und dann haben wir sie auch gefragt, war das jetzt anstrengend? Nö, warum?
Ich renne da mal kurz rüber, ja. Ja, die ist halt aber auch zäh.
Ich meine, ich finde unsere Kinder generell sportlich. Also die haben, was das angeht, eigentlich alle ein Talent.
In unterschiedlichen Sportarten,
ja. Genau. Ja. Wären wir in Deutschland, würde ich das wahrscheinlich auch noch mehr fördern. Hier fehlen einfach oft die Möglichkeiten. Aber es ist ja auf jeden Fall Freude am Sport. Und das finde ich schon mal ganz gut. Wenn man sich das bewahren kann übers Leben, hat man, glaube ich, auch viel schon gewonnen.
Ja.
Ja, aber ja, die haben, ja, der Lukas hat auch, Weitsprung hat er gewonnen. Die Kyla hat mit ihrer Mädelsmannschaft alle abgezogen im Handball. Mit dem Ergebnis, dass sie dann am nächsten Tag gegen die Oberstufe Handball spielen mussten und das aber, glaube ich, kläglich verloren haben, was aber irgendwie auch logisch ist.
Ja, egal.
Aber
aber ist doch gut.
Ja, es war insgesamt, haben sie, glaube ich, Spaß gehabt.
Und die kommen da gut rein, sprechen Spanisch mit denen.
Ja,
und so.
Ich bin
und
immer
das
wieder
ist einfach crazy, ja.
Erstaunt.
Also, um die Geschichte mit der Schule mal fortzuführen, auch ich war diese Woche in der Schule.
Ja.
Am Donnerstag zur Elternschule. Aber bevor ich darüber erzähle, möchte ich noch ganz kurz ein kleines Resümee geben über den Elternabend, den ich dann den Abend davor erlebt habe, ja? Also nichts ist schwerer zu ertragen als eine, nee, das war jetzt falsch.
Als eine Reihe von Feiertagen.
Reihe von Feiertagen, aber ich würde sagen eine Reihe von Elternabenden. Also Elternabend in Peru, es fängt pünktlich an.
Aber auch nur bei uns an der Schule.
Wenn man zu spät kommt, kommt man halt zu spät. Und es ist tatsächlich so, dass viele zu spät kommen. Aber immerhin, der Lehrer war schon pünktlich da. Und wir haben recht pünktlich mit einer kurzen Verzögerung dann begonnen. Aber das, was in diesem Land ein Windstill nicht funktioniert, wird aber in aller Ausführlichkeit auf der untersten Ebene zelebriert. Also man muss mal so sagen, ehrlich gesagt, die Quechua hier aus den Bergen, die für 40% der Bevölkerung stellen, die haben ja im Prinzip auf nationaler Ebene überhaupt gar nichts zu sagen. Ich weiß gar nicht, es gibt eine Handvoll Abgeordnete im Parlament, also im Prinzip ist diese Volksgruppe total unterrepräsentiert und die hat auch nichts zu melden. Aber auf der lokalen Ebene, ja, wenn es dann darum geht, in deiner Comunidad, in deinem Barrio, also in deinem Stadtviertel, dann geht es da höchst kommunistisch zu. Ja? Also das ist auch da in diesem Elternabend wieder. Wir haben einen Elternabend von, ich weiß nicht, eine Stunde oder anderthalb Stunden sogar gehabt. Und es ging in diesem Elternabend nur darum, wie viel Geld wird für die Klassenfahrt ausgegeben und welches Oberteil wird dafür gekauft. Und Lena,
ja.
Ich bin fast durchgedreht.
Ich weiß.
Ich bin fast durchgedreht.
Ich sehe das immer unter dem Punkt Kulturschulung.
Na, also das ist Wahnsinn.
Normal mache ich dann ja die Elternabend.
Dann muss es abgestimmt werden. Wie viel Geld darf da? Und dann steht aber, da steht wieder einer auf, der sagt dann, Buenas noches. Ja, dann werden alle begrüßt.
Familie, lieber Professor.
Genau.
Erstmal so gibt es eine Ansprache. Erstmal.
Ja, ich bin der Sohn so. Und dann kommt seine Ausführung, warum er glaubt, dass die Klassenfahrt mehr kosten sollte, weil es ja eine Investition ins Leben ist. So. Dann steht der Nächste auf und sagt, ja, aber...
Nee, der sagt, Buenas noches, ist die Madre Padres de Familia.
Dann, genau.
Der begrüßt auch erstmal alle.
Richtig, ich bin der und der,
Zustimmen
in der und der
Nicken.
Funktion.
Ja.
Ja. Und wir müssen auch dran denken, wir haben auch einen, der körperlich behindert ist in der Klasse. Okay. Also es gibt Leute, die sind körperlich behindert, andere sind finanziell benachteiligt, aber jeder hat eine Stimme. Und dann wird abgestimmt. So. Dann wurde über diese Uniform oder was sie da an.
Ein Kasaka mit Kasaka, T-Shirt oder so, was genau. Wollen sie? Also Jacke mit
also,
T-Shirt. Ja, pass auf.
Ja.
Einen Tag später haben sie in der Schule nochmal abgestimmt, die Schüler. Die haben jetzt aber was anderes beschlossen.
Also. Ich will dir sagen, wie das entstanden ist. Pass auf. Es wird gesagt, das kostet so viel, das kostet so viel. Das ist ein ganzer Anzug, das ist nur ein Pulli oder nur ein T-Shirt oder sowas.
Ja.
Das Gros der Eltern stimmt für die billigere Variante. Ich habe die Zahlen jetzt nicht geklappt. 12-7, das war eindeutig.
Mhm.
Also war ganz klar, die Mehrheit der Eltern, steht nicht ein Vater auf und sagt, also er ist mit dieser Abstimmung nicht zufrieden.
Ja, ja.
Die Entscheidung wäre zu schnell gefallen.
Ja, aber so geht's.
Und du denkst so, oh, man setzt sich hin, halt die Klappe jetzt. Ich bin so froh, es ist eine Stunde rum. Wir haben jetzt in einer Stunde abgestimmt, ja, wie viel Geld. Und wir haben jetzt endlich einen Konsens gefunden, ob man jetzt nur ein T-Shirt, er ist damit nicht zufrieden. Und ganz offensichtlich, und das ist ja auch wieder ganz typisch, im Prinzip kannst du dir diese Elternabende komplett schenken, wenn ich das jetzt höre, dass die Klasse dann am nächsten Tag abstimmt. Und natürlich, wer hat es initiiert? Dieser eine Troublemaker-Papa.
Wahrscheinlich schon.
Der neben mir saß und gesagt hat, ja, er ist mit dieser Abstimmung nicht zufrieden, denn die sei ja, das sei überrumpelt, ja. Also, dass man
nicht
jetzt so schnell...
Nicht, dass wir da am letzten Elternabend auch schon drüber gesprochen haben,
Das
ne?
sei jetzt so schnell die Abstimmung gewesen, dass das also praktisch keine freie Entscheidung der Eltern wäre.
Ja. Das Interessante ist ja, es gibt ja eine Junta Directiva in der Klasse. Also es gibt... drei Menschen, die der Elternsprecher, der Sekretär, wie in Deutschland auch, und der Kassewart. Und eigentlich haben die eine Entscheidungsgewalt, rein formal, ja. Aber da bin ich ja letztes Jahr so auf die Nase gefallen bei der Mila in der Klasse, weil ich war ja Elternsprecher und dachte mir dann, super, dann entscheide ich das einfach mit den zwei anderen zusammen, was wir für den Tag des Lehrers oder so machen. Kommuniziere das mit den Eltern, sag auch allen, hört zu, wenn jemand noch was... Bin so nett.
Ihr könnt was zum Thema Kultur lernen.
Wenn ihr noch was dazu sagen wollt, dann habt ihr Zeit bis zum 10. oder so, um euch zu melden. Bis zum 15. haben wir das Geschenk gebraucht, ja. Meldet sich nicht eine Mutter am 11., sie ist damit nicht einverstanden. Sag ich, ja Pech, gestern war der 10. Nein, sie ist damit jetzt nicht einverstanden. Und es wäre überhaupt nicht in Ordnung, dass ich das jetzt einfach so entscheide mit den anderen zwei zusammen. Das geht ja mal gar nicht und hat mich da runtergeputzt. Bis ich am Ende halt gesagt habe, gut, dann... Soll sie es jetzt organisieren? Ja, nee, sie hat keine Zeit für sowas. Ich dachte mir nur, yo, ich habe einen guten Vorschlag, dann werden Sie doch nächstes Jahr Präsidentin, dann können Sie das entscheiden. Nee, aber sie ist mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Sie wird jetzt mit den anderen Eltern sprechen und sich da, also da praktisch Rabatz machen, bis sich das ändert. Und ich denke mir, yo, dann also ich bitte ja kein Präsident. Ganz einfach.
Ja.
Ganz einfach. Ja. 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 Macht ihr das unter euch aus, ja. Mir scheißegal.
Also, aber, nachdem es ja mein zweiter Elternabend war, habe ich mir gedacht, pass auf, Benni, das wird eine Zeitverschwendung. Es ist eine Pflichtveranstaltung, aber es wird eine Zeitverschwendung. Nimm deinen Laptop mit.
Arbeit was nehmen? Ja, ich weiß, was du nebenher gearbeitet hast. Es wurde mir schon berichtet.
Wer hat da gebitzt?
Simon.
Ach, weißt du, ganz im Ernst, du musst so Triggerworte, bei solchen Besprechungen musst du nur Triggerworte filtern. Also, ich fasse nochmal zusammen zum Beispiel, ja?
Ja,
oder jetzt ist die Abstimmung. Wenn du so ein Triggerwort also präsent hast, dann kannst du den ganzen anderen Blödsinn, kannst du irgendwas anderes machen, musst du auch nicht mit dem Kopf dabei sein, weil das geht wirklich eine halbe Stunde so. Der eine geht dann, sagt nein.
Dann gibt es noch so kleine Gespräche immer zwischen den Eltern.
Zwischen den Eltern, genau. Dann steht einer auf, redet mit dem da drüben. Ja. Dann wird da intern noch immer versucht, ob man nicht Mehrheiten schaffen kann, ja?
Ja, ja.
So, also, dann geht eine Anwesenheitsliste rum. Dann ging eine Liste rum, dass praktisch alle unterschreiben müssen, dass sie mit dieser Abstimmung jetzt einverstanden sind. Dann ging noch mal eine Liste rum, wer hat Bedarf, um noch mal mit dem Lehrer zu sprechen, ja? Du musst aber jedes Mal Name, Nachname, DNI, Kind, Unterschrift. Ja. Ja? Also es ist einfach.
Es ist
Leute, es erinnert mich manchmal, ja, aber das ganze Land funktioniert so, ja. Es erinnert mich an eine Sache, die mir mal der Udo erzählt hat. Der Udo, ein glatter Typ, ein Mann, der inzwischen 80 Jahre ist und gerade wieder in Kodawasi ist, um ein Bauprojekt hier von Dios Bisviana zu verwirklichen. Der Udo ist in seiner Rentenzeit als Bauingenieur hierher gekommen und hat das Krankenhaus gebaut, ehrenamtlich. Also 10 Jahre seines Lebens hat er hier in Kodawasi investiert und hat Schule, Kinder, Clubhaus, Krankenhaus,
alle Gebäude
von Dios hat der gebaut. Mhm. Ja? Und der Udo sagt, als damals die Schule gebaut wurde, kam auch wieder so eine Delegation. Kommen ja immer. Baubehörde Avancay. Rückt dann an. So, und dann sagt er, dann sind die da über die Baustelle, saubere Baustelle, schnell gearbeitet. Die waren fix und fertig, dass man in so wenig Zeit so viel bauen kann.
Ja,
ja. Und dann sagt er, und der Leiter von denen, als dann die anderen schon, die Delegation schon so ein bisschen abseits war, kam zu ihm und hat gesagt, ob er nicht mal ein paar Jungs von seinem Team zu ihm mal schicken könnte, damit die mal sehen, wie man auch bauen kann.
Ja.
Ja, also dieses Land steht sich ganz oft einfach selber im Weg. Jeder macht im Prinzip, was er will. Und er steht auch morgen früh auf, sagt, heute fange ich an, ein Haus zu bauen. Der hat kein Geld dazu, der hat die Steine auch nicht, aber fängt schon mal an, ein Loch zu graben. Oder zumindest eine Säule zu betonieren.
Mhm.
Ja, dann ist Geld leer, dann bleibt diese Ruine so stehen. Aber da ist keine Baugenehmigung, da ist auch kein Plan.
Kein Wasseranschluss,
ist nichts gemacht. Nein. Und so hangelt man sich dann da immer irgendwie vorwärts und sieht es dann auch so als ein Lebensprojekt. Vielleicht ist ja bis ans Ende meines Lebens, bis meine Kinder dann so alt sind wie ich, ist ja dann vielleicht dieses Haus fertig. Ne? Ja. So wird hier gebaut. Aber genauso ist auch auf kleiner Ebene, wird dann auch abgestimmt wegen jedem Furz. Und ich sag dir was, ein Mensch, der Effizienz liebt, so wie ich, der wird dabei wahnsinnig.
Ja, aber ich meine, man hat es doch auch in Deutschland manchmal. Es gibt doch, weil wie viel Konferenzen warst du schon dabei, wo es darum ging, Entscheidungen zu treffen, also Besprechungen, du aber eigentlich gar nicht in der Position warst, eine Entscheidung treffen zu dürfen, sondern es ging eigentlich nur darum, dass einer irgendwie halt erzählt hat, was gemacht wird oder sonst irgendwas, aber du eigentlich, also deine Anwesenheit im Prinzip für diese Entscheidung, die getroffen wird, keinen Unterschied gemacht hat. Du musst aber dabei sein bei der Besprechung. Das ist ja ein grundsätzliches Thema. Ich meine, hier hast du halt noch viel mehr von diesen Besprechungen, ja.
Und stell dir halt mal eine Klasse vor. Ich meine, da kommen ja manche Eltern, kommen ja auch beide.
Ja, haben dann auch 2 Stimmen.
Nee.
Nett?
Bei der Abstimmung durften sie, das wurde nämlich dann wurde dann eben auch festgelegt.
Moment.
Ja. Es sind ja jetzt hier Kinder doppelt repräsentiert, weil ja Eltern doppelt, also bei der Abstimmung darf nur einer pro Kind abstimmen. Also,
ja. Das Ding ist, Benni, es ist ja alles so selbstregulierend hier, finde ich. Also ich fand es da, beim ersten Elternabend, der Lehrer ist Peruaner, ist mit einer Amerikanerin verheiratet, hat jetzt jahrelang in den USA gelebt, ist jetzt praktisch als Missionar wieder zurückgekommen mit seiner Frau. Seine Frau ist Ärztin, arbeitet in der Klinik und er eben ist der Klassenlehrer von der Keiler geworden. So, Und am ersten Elternabend ging es auch darum, wie viel wird pro Monat gesammelt. Und so, hatten wir es da hier im Podcast auch schon drüber? Dass wir letztes Jahr, ja, hatten wir es drüber. Ja, dass letztes Jahr praktisch nur von unserer Familie und einer anderen Missionarsfamilie überhaupt dieses Geld, was da schon gesammelt wurde im letzten Jahr, um schon mal ein bisschen was zu haben, überhaupt eingegangen ist, komplett. Und dann ging es darum, welche Quote, also welche Geldmenge setzt man monatlich fest, die jetzt wieder gesammelt werden muss, dass man halt am Ende des Jahres nicht alles auf einmal beibringen muss, weil das natürlich ganz
viele einfach nicht können.
Und auch dieses Konzept von Sparen, also von ich lege jetzt was zur Seite, das existiert kulturell hier fast gar nicht. Deswegen gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass jedes Kind eine Art Konto in der Schulkasse hat und es da eingezahlt werden kann. Wenn zum Beispiel was an der Schule verkauft wird oder so, kann man das dort einzahlen. Dann liegt es da schon mal safe und kann nicht wegkommen sozusagen oder für andere Dinge benutzt werden. Und man hat dann am Ende des Jahres schon eine gewisse Menge an Geld und muss dann nur noch gucken, was fehlt noch. Naja, da wurde eben drüber diskutiert, welche Geldmenge setzen wir fest monatlich. Und es war eine immense Summe, es waren 90 Soles oder sowas, was pro Monat jede Familie zahlen sollte, ja. Und das ist ein Haufen Geld, also ja, das sind 25 Euro knapp, aber das ist wirklich viel Geld. Also 90 Soles pro Monat nochmal extra zur Seite zu legen, ist viel Geld. Naja, aber die Motivation war hoch.
Wir haben ja 30% Leute, die sich noch nicht mal das Schulgeld leisten können, eben. Das muss ja dazu sagen. Wir haben ein ganz großes Gefälle.
Bäckerkinder, ja,
es gibt die Elite aus Kodawasi, schickt ihre Kinder praktisch alle zu uns. Alle, die auf sich was halten, schicken die.
Und die haben auch Geld, also wirklich
die haben
Geld,
Kohle, ja. Auch richtig.
Reichlich, ja.
Da sind auch wirklich Millionäre dabei. Wir haben im Bundesstaat Apurimac die beste Schule hier in Cotabas. Wir haben in den Vergleichsarbeiten immer die Bestnoten. Das heißt, die Reichen sind alle da, die bezahlen. Und wir haben aber auch die Regel, dass ein Drittel der Schüler aus den ärmsten Familien sein muss, die keinen Cent bezahlen können.
Ja. Und damit, die werden über Patenschaften dann halt gedeckt.
Ja, die werden mit Patenschaften finanziert. Und damit hast du halt ein wahnsinniges Gefälle.
Ja, ja, eine extreme Heterogenität innerhalb der Klasse, was die Einkommen der Eltern angeht. Ne? Und gerade da finde ich es wichtig, dass der Lehrer halt auch in gewisser Weise steuert. Und der hat es eben so gemacht, ja, jetzt schauen wir doch mal, was zum Ende des Jahres zusammenkommt oder was für den nächsten Monat zusammenkommt und dann können wir ja unsere Ansprüche nachjustieren. Und das finde ich gut, weil selbst die, die Geld haben, sind halt trotzdem oft so verpeilt, dass sie halt ihre Quotas nicht bezahlen.
Ja,
oder
und sie sind geizig.
Oder sind geizig.
Sind
und
geizig.
Denken mal, ich zahle jetzt halt mal nicht und dann gucken wir mal, was passiert. Ja. Und es nivelliert sich dann so ein bisschen aus. Also es ist am Ende des Tages, glaube ich, wird es eine vernünftige Reise werden, die denke ich, hoffentlich für alle bezahlbar wird. Und es, ich glaube, die Kinder haben sich jetzt geeinigt auf so ein Billig-Busso, also in so einen Jogginganzug in billigster Plastikqualität. So einen hat der Lukas auch damals bei seiner Promotion bekommen oder gemacht. Den hat er einmal, glaube ich, angehabt für irgendein Foto. Den kannst du ja im Prinzip nicht anziehen.
Den kannst du nicht anziehen. Das war auch das Argument der Eltern, die gesagt haben, für dieses Geld kriegst du nur Müll.
Ja.
Nur Müll. Also lass uns für weniger Geld, was hochwertig ist, aber dafür nur ein T-Shirt kaufen.
Ja. Ich bin eh dafür, dass man einfach sagt, es gibt ein T-Shirt wie ein Abi-T-Shirt. Dann gibt es halt jedes Jahr die Diskussion, was machen wir nicht. Und die Kinder, ein T-Shirt kann ich auch in deiner Freizeit anziehen. Aber dieser Plastikbusso, das ist wirklich so 80er-Jahre Polyester, wie man sich so vorstellt.
Billigste China-Qualität.
Billigste China-Qualität, ja. Wirklich mit so, das, da läuft der Schweiß schon innerlich runter, aber der kann gar nicht raus, weil das so ein bisschen abgedichtet, wie so ein isoliertes Haus.
Ja. Naja, also das so viel zum Elternabend. Das war so ein bisschen das Vorspiel zu meinem Hauptakt in der Schule diese Woche. Denn am Donnerstag war ich verantwortlich oder bin ich eingeladen worden zur Elternschule. Und Linda, erklär uns mal ganz kurz, was die Elternschule ist.
Die Elternschule findet auch dreimal im Jahr statt, in jedem Trimester einmal. Und es ist ein verpflichtender Elternabend. Also man muss hinkommen, wird Anwesenheit überprüft.
Ja, ja, da steht, sitzen dann am Eingang.
Fünfmal unterschreiben, jedes Mal den Tisch nicht lang. Klasse sowieso, das eine Kind, Klasse.
Und da stehen also Tische und bestimmt 10 Lehrer, die Listen vor sich haben. Ja. Und du musst bei deinem Kind unterschreiben.
Es sind in der Regel 2 Abende, dass man gucken kann, welcher Termin besser passt. Also man muss nicht an beiden kommen. In dem Fall jetzt war es das ein Abend für die Kindergarten und ersten 3 Klassen waren oder so. Und nächste Woche ist nochmal für die höheren Klassen dann. Ja,
da werde ich den Vortrag dann nochmal halten.
Genau. Und Elternschule ist im Prinzip, was der Name schon sagt, also da ist der Name Programm. Es ist eine Schule für die Eltern, wo bestimmte Themen, die fürs Leben wichtig sind, besprochen werden. Ich finde es eigentlich immer super interessant, weil es ist eine gute Mischung aus, einmal haben die Psychologen das gemacht, die Schulpsychologen haben verschiedenste Themen über häusliche Gewalt und wie gehe ich auf Augenhöhe mit meinem Kind um und solche Sachen, wie schaffe ich ein harmonisches Familienleben, zu fördern und sowas, solche Themen besprochen. Dann gab es, was war noch? Es war mal ein Mathelehrer da aus Abancay, aus Arequipa, der irgendwelche Konzepte erklärt hat, wie Kinder lernen und so. Also es war, ist immer interessant. Jetzt dieses Mal ist der Schwerpunkt halt medizinisch gewesen.
Ja.
Also es war die Zahnärztin war da, der Kinderarzt und du eben mit einer Krankenschwester, was Notfallmedizin angeht.
Ja. Also ich bin da auch mal wieder so ein bisschen reingestolpert. Auch ganz typisch wieder irgendwie Organisation. Ich weiß nicht, das weiß man ja seit März, dass diese Elternschule existiert.
Seit Januar oder Februar wahrscheinlich, weil da im Februar wird das Schuljahr die Pläne geplant.
So, und jetzt vor eineinhalb Wochen ungefähr fragt mich dann die Krankenschwester, du, ich bin da gefragt worden, ob ich nicht über Erste Hilfe reden könnte, aber könnten wir das nicht zusammen machen, kannst du mir nicht helfen? Weil wir haben schon öfter so Reanimationsfortbildungen und so gemacht. Also, sag ich, ja, können wir machen. Und dann stellte sich eben raus, dass das Ganze doch eine viel größere Nummer ist. Ich dachte, das wird halt so eine Handvoll Leute. Ich war noch nie auf so einer Elternschule, das ist ja immer, Schule ist immer Lena ihr Thema. Naja, aber dann waren da halt 300 Leute. Und nächste Woche werden es auch nochmal 300 oder 400 Leute sein.
Ja.
Also in der Turnhalle, groß bestuhlt. So, und dann dachte ich mir, ah, wie soll ich das jetzt diplomatisch ausdrücken? Nachdem die Ostervorstellung vom Niveau, technischen Niveau, nicht dem entsprochen hat, was ich als Mindeststandard ansehe.
Das war jetzt sehr diplomatisch. Schön. Hast du gut ausgedrückt, ja?
Dachte ich mir, ich gehe einen Tag vorher hin und teste die Technik. Einfach nur, um zu gucken, ob meine Präsentation läuft, wo die Mikros sind, ob man vielleicht auch Lichttechnik hat oder wie die Beleuchtung der Leinwand ist, ob der Projektor funktioniert. Und dabei bin ich auf einige Details gestoßen, die verbesserungsfähig waren. Was mich ein bisschen Zeit gekostet hat. Ich habe es aber tatsächlich geschafft. Leider ging dann der Mittwochnachmittag komplett drauf. Gott sei Dank, muss man eigentlich sagen, ist ein Patient von mir abgesetzt worden. Ich sollte eigentlich da einen Patient operieren und der musste aber abgesetzt werden, weil seine Blutgerinnung so schlecht war, sodass ich dann also eine Lücke hatte und in dieser Zeit das erledigen konnte. So, das fing schon damit an, dass der Projektor an der Decke das Bild nicht auf die Leinwand, sondern so versetzt, ein Teil auf die Leinwand, ein Teil auf die Wand projiziert, ja. Ja, große Frage, wie können wir jetzt das justieren? War klare Ansage, das funktioniert nur, wenn einer jetzt Turnhalle, Lena, das sind 10 Meter Höhe?
Das reicht wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich reichen 10
Meter. Eine große, wie eine deutsche Sporthalle.
Also und der hängt an der Decke, der hängt am Deckengerüst. Da muss jetzt einer mit der Leiter hoch, also dazu brauchen wir jetzt 4 Leute, einer klettert, 3 heben die Leiter.
Wir haben übrigens auch eine Hebebühne bei DOSP.
Ja.
Die müsst ihr aber dann erst vom Krankenhaus ohne geschafft dann wieder an die
Schule. Also es war klar, das funktioniert nicht. Aber ich hatte mich dann erinnert, Mensch, das ist doch ein Projektor, das ist doch ein Profi-Ding. Das muss doch möglich sein, das elektronisch zu machen. Und siehe da, was alle behauptet haben, geht nicht. Na, nicht alle, aber es war wohl niemandem klar. Ich habe es dann geschafft, dieses Bild auf die Leinwand zu schieben, elektronisch. Also wir haben keine Leiter dazu gebraucht, das war schon mal der erste Erfolg. Und der zweite Erfolg war tatsächlich die Tontechnik. Denn mir wurde gesagt, nachdem ich da ein bisschen Kritik an der Osterveranstaltung geäußert hatte, ja, das liegt an den Lautsprechern. Also das liegt daran, dass wir haben einfach zu schlechte Technik da. Und ich dachte mir so, ja, kann ja sein, aber du weißt ja selber, Lena, ein guter Geigenspieler kann auch auf einer schlechten Geige spielen. Aber es war halt auch nicht die Wahrheit, weil wir haben exzellente Technik da. Nun ja, ich habe den Subdirektor dann noch dazu geholt, und weil der hat mir auch den Technikraum aufgeschlossen. Und dann sage ich, du, wir haben ja da oben sogar Lichter für die Beleuchtung der Bühne oder des Bühnenbereiches. Ja, die gehen nicht. Sag ich, was? Guck doch mal, da hängen doch, ich meine, wir haben 10 LED-Scheinwerfer an der Decke. Und während dem Oster haben sie ständig die Neonröhren an- und ausgemacht. Sag ich, das kann doch nicht sein. Doch, das geht nicht. Zeig mir jetzt mal bitte den Technikraum. Ich möchte sehen, was wir da haben. Ja, und siehe da, irgendwo in einem Regal lag, weil wir es tatsächlich haben, ein Mischpult. Der war halt nicht angeschlossen und es wusste auch niemand, wie das geht. Gott sei Dank haben wir ja vor vielen, vielen Jahren, Lena, Jugendarbeit gemacht. Und genau diesen gleichen Mischpult hatten wir auch bei uns in der Jugend, sodass ich dem also eine schnelle Einweisung geben konnte, wie dieser Mischpult funktioniert. Problem war jetzt nur, Mischpult ohne Kabel zu den Lampen bringt ja nichts. Sag ich, hör mal, ich will jetzt keine Ahnung, sagen wir mal, wo ist denn das Kabel, damit ich den Mischpult an die Lampen. Das Kabel gibt's nicht. Sag ich, pass auf, jetzt machen wir es andersrum. Wir gucken jetzt alle Kabel, die jetzt hier ankommen, in diesem Raum. Das war ein, ich meine, das war so ein Kabelstrauß mit vielleicht 50 Kabeln oder so, das da aus der Decke runterkam. Ja? Fun Fact, unter anderem ein HDMI-Kabel, aber leider 2 Meter zu kurz, sodass man, seine, wenn man da oben für die Präsentation den Laptop anschließen will, den ungefähr so auf 1,50 Meter, 1,80 Meter Höhe auf
an die
so
Wand hängen müsste.
Ja, damit man das Kabel nutzen kann, aber sei es drum. Also wir haben alle Kabel ausprobiert und die Hälfte konnte schon mal aussortieren, weil der Stecker anders war und so. Und dann waren noch 2 oder 3 Kabel am Schluss übrig. Und dann haben wir die auch durchprobiert und siehe da, natürlich gab es ein Kabel. Und es war auch alles installiert. Und als dieses Kabel in diesem Mischpult drin war, konnte man plötzlich die Lampen, also fix und fertig, Doktor, wie, also, weißt, also, als wäre ich jetzt der große Held, dass ich es geschafft habe, popelige LED-Lichter von der Decke mit einem Mischpult zu, naja, sei es drum. Also ein bisschen technisches Verständnis.
Kleiner Einwurf hier an dieser Stelle, falls sich ein Veranstaltungstechniker unter unseren Zuhörern befindet, der Lust hat, mal als Missionar ein paar Jahre nach Peru zu gehen, melde dich gerne. Wir haben super Technik,
ja.
Auch in der Klinik, überall. Wir haben richtig gute Technik, nur leider nicht so richtig gute, gut ausgebildete Mitarbeiter, die diese richtig gute Technik auch bedienen können. Also,
ja,
man also, kann auch als Veranstaltungstechniker Missionar werden.
Wir haben es auf jeden Fall geschafft, eine Präsentation an die Leinwand zu werfen. Wir haben es geschafft, Tontechnik getestet. Naja, dann habe ich also meine Kollegen, Arztkollegen zusammengetrommelt und gesagt, pass auf, wir machen so. In Peru läuft es ungefähr so ab. Jeder Sprecher bringt seinen Laptop mit, dann wird das Kabel einfach rausgezogen, dann sieht der halt vorne jeder irgendwie einen blauen Screen. Danach sieht er dann, wenn das Kabel eingesteckt ist, den Inhalt des Laptops mit dem ganzen Chaos, das da meistens auf dem Desktop herrscht. Und dann irgendwann klickt einer die Präsentation. Dann funktioniert oft der Ton nicht oder sonst irgendwas. Und ich habe gesagt, Freunde, wenn ich dabei bin, dann mache ich es richtig. Also bin ich losgefahren, habe mir alle Präsentationen von diesen 3 besorgt, von der Zahnärztin, vom Kinderarzt, die Rebecca und ich, wir haben sie zusammen gemacht und habe die zusammengebaut zu einer Präsentation.
Mhm.
Einleitung mit Countdown, schöner Musik, dann ging die Veranstaltung los, 1,5 Stunden, super Qualität. Jedes Video lief. Jeder Ton war zu hören. Licht ging an und aus. Ich habe extra unseren Sohn als Lichttechniker mitgenommen und gesagt, Lukas, hoch, runter, halber. Ja, tippitoppi. Wir haben 20 Reanimationspuppen dabei gehabt. Wir haben mit den Eltern Reanimation geübt. Die Themen für Notfälle waren total wichtig. Reanimation, stabile Seitenlage für bewusstlose Menschen, Intoxikation, also Vergiftung. Trauma, wie geht man mit spritzenden Blutungen um, wie geht man mit Frakturen um, wie erkennt man das überhaupt und Verbrennung, ein ganz wichtiges Thema. So, was ich nicht wusste, Lena, es gab noch einen 4. Sprecher.
Überraschung.
Also irgendwie hatte sich da noch die Psychologin mit aufs Programm gedrängelt, von der wusste ich nichts, das war wohl aber so ausgemacht. Und es passierte genau das, was ich ums Verrecken verhindern wollte. Nämlich, dass diese Veranstaltung massiv an Niveau verliert. Und genau das ist passiert. Also sie kommt, und mit was kommt sie?
Mit dem Laptop.
Mit ihrem eigenen Laptop. Und was macht sie? Kabel raus, Kabel rein, blauer Bildschirm. Jo. Und dann stellt sich das raus, was ich am Tag vorher mit meinem eigenen Laptop bemerkt habe. Nämlich, dass wir ein ziemlich langes Kabel vom Projektor bis runter zum Rednerpult haben. Das ist ungefähr 50 Meter. Und ich hatte es einmal in Deutschland erlebt, dass mein MacBook wegen einem zu langen Kabel es nicht geschafft hatte, das Bild an die Leinwand zu projizieren. Und diese Kirchengemeinde sagte mir, wir haben dieses Problem immer mit MacBooks. So, diese Lehrerin hatte kein MacBook, aber sie hatte ganz offensichtlich das gleiche Problem, nämlich, dass der Laptop nicht in der Lage war, die Präsentation an die Wand zu werfen. Das Einzige, was so ein bisschen die Stimmung gerettet hat, ist, dass der Kinderarzt in der Zeit Sprechstunde gemacht hat. Ja, weil nach seinem Vortrag, als sie da dann vorkam, von dem wusste ich ja nichts, hat der noch, gibt es Fragen? So. Und dann Kinderarzt, naja, da waren dann alle froh, dass der Kinderarzt, was mache ich, wenn mein Kind Fieber hat, aber kein Husten? Was mache ich, wenn mein Kind Husten hat, aber kein Fieber? Was mache ich, wenn mein Kind Husten und Bauchweh hat? Was mache ich, wenn mein Kind Fieber und Bauchweh hat? Ja, ich war schon mal in der Klinik und bin nicht reingekommen, ja? So, also es war eine Viertelstunde und ich stand daneben dran und dachte mir, jo.
Jo.
Jo, es geht nicht. Und du kannst es auch noch probieren, es wird nicht funktionieren. Und ich habe mich total darüber geärgert. Total geärgert. Ich habe meinen Memory Stick rausgeholt, habe ihre Präsentation auf unseren Laptop gezogen. Und siehe da, dann ging die Technik auch. Aber ich bin hinterher, da bin ich da manchmal sehr böse und das sehr direkt. Da bin ich zu ihr hin und sagt, wenn Sie mit mir eine Veranstaltung machen, dann erwarte ich, dass Sie einen Tag vorher da sind und es einmal testen. Sie können nicht zu einer Veranstaltung, wo hunderte Leute da sind, kommen und nicht vorbereitet sein. Das geht nicht.
Geht auch nicht. Also
ich halte das, also wenn ich Teil dieser Veranstaltung bin, erwarte ich von den Sprechern, die dabei sind, dass sie gute Qualität abliefern. Ich meine, wir haben 300 Leute da, die schenken uns 2 Stunden Aufmerksamkeit. Das sind 600 Stunden Lebenszeit. Und du erdreistest dich, dann da vorne hinzustehen und eine minderwertige Qualität abzugeben. Das ist doch unhöflich. Also aus meiner Perspektive ist es ein absolutes No-Go. Und deswegen investiere ich vorher 2 Stunden, damit wir 600 Stunden Lebenszeit gut nutzen können. Mhm. Ja? So, das hat sie, glaube ich, verstanden. Ich habe sie dann auch aufgefordert. Übrigens, am nächsten Mittwoch wird noch eine zweite Person, ich habe dann gleich gefragt, ist es nächste Woche wieder genauso? Nee, da wird die Zahnärztin nicht dabei sein, aber es wird jemand anderes dafür sprechen. Und ich habe gesagt, einen Tag vorher ist die Präsentation bei mir. Ich möchte diese Präsentation haben, ich werde sie zusammenführen, damit wir eine gute Veranstaltung hinbekommen. Ich habe seit meiner Studentenzeit, in der Kirchengemeinde schon in meiner Jugendzeit, Veranstaltungen organisiert, technisch durchgeführt und auf hohes Niveau, immer auf hohes Niveau geachtet. Naja, Fakt war, es gab ein unglaublich positives Resümee nach unserer Veranstaltung, im Gegensatz zu der Osterveranstaltung, dass es doch sehr gut geklappt hätte alles, ja. Gut, die verzeihen einem ja auch viel, ne? Das ist ja dann immer
Der Anspruch ist nicht besonders hoch oft, weil man es halt nicht gewohnt ist, dass man es hochwertige Veranstaltungen gibt. Man ist es überhaupt nicht gewohnt.
Also ich bin mir sicher, die meisten Lehrer und auch die meisten Eltern, die haben das gar nicht gerafft, was da vorne abgeht. Die haben auch gar nicht gerafft, dass ihr Laptop nicht geht. Die haben das überhaupt gar nicht wahrgenommen, weil es ist so normal hier, dass die Leinwand auf der einen Seite hängt, das Bild auf der anderen Seite rausguckt, dass das Bild nicht scharf ist, dass der Ton nicht geht, dass man auch gar nichts hört. Wow. Aber ich dachte mir, wir müssen den Standard einfach setzen und sie ausbilden. Einfach ausbilden. Natürlich kann man jetzt sagen, ihr seid halt Perfektionisten. Jo, ich war Perfektionist. Aber ich bin schon lang kein Perfektionist mehr. Ja? Also wer mich in meiner Jugendzeit und frühen Erwachsenenzeit kennt, ich bin schon Pareto optimiert, 80-20, die letzten 20% kann man auch sein lassen. Aber ey, wenn man halt nur 20% abliefert und 80% sein lässt, dann ist halt Pareto auch auf den Kopf gestellt, ja.
Ja, und das Ganze hatte natürlich jetzt das Ergebnis eben, dass am Freitag das Mikrofon, also der Sound so gut eingestellt war, dass man das erste Mal auch deutlich, ohne dass es geknistert hat die ganze Zeit oder geknallt oder sonst irgendwelche Nebengeräusche gemacht hat, dass man deutlich die Lehrerin verstanden hat, die Anweisung gegeben hat für die Olympiade. Und zwar über diese ganzen vielen anfeuernden Eltern hinweg. Also das fand ich schon erstaunlich. Es war klar und deutlich.
Und es sind eben nicht die Boxen.
Nee.
Es ist die Bedienung, ganz einfach. Ich bin kein ausgebildeter Veranstaltungstechniker. Wenn jetzt hier jemand herkommt als Veranstaltungstechniker, der wird wahrscheinlich auch sagen, wie kann man so schlecht wie der Zeier die Sachen hier einstellen? Ja, das kann sein. Aber ich habe viele, viele Jahre Erfahrung und ich weiß auch manche Tricks und ein paar Sachen kriege ich auch wirklich gut hin. Und zumindest diese eine Veranstaltung letzte Woche, also diese vergangene Woche, war, finde ich, ein richtiger Erfolg.
Die Gefahr dabei ist natürlich immer, dass dann heißt, du hast so, das letzte Mal so gut gemacht, dann könntest du das doch jetzt wieder machen. Deswegen ist
die
ganz
Büchse
wichtig,
der Pandora geöffnet. Ja. Und das ist genau der Grund, warum ich mich bis jetzt rausgehalten habe. Es ist ja nicht die erste schlechte technische Veranstaltung. Aber ich habe es nie.
War noch nie deine Veranstaltung.
Es war noch nie meine Veranstaltung. Ganz genau. Es war noch nie so, dass ich jetzt da vorne stand vor hunderten Leuten und eine Präsentation halten musste oder wie auch immer. Aber ich dachte mir immer, so, wir sind jetzt 3 Jahre da, ne? Auch mit dem Schlagzeugspielen ist ja das Gleiche. Ich meine, ich werde jetzt am Jugendfestival von mehreren tausend Leuten Schlagzeug spielen. Aber ich habe mich die ersten 2 Jahre nicht hinter das Schlagzeug gesetzt, dass niemand mitkriegt, dass ich Schlagzeug spielen kann. Also ist natürlich so.
Für mich hat das dann angefangen, weißt du, am Weihnachten.
An Weihnachten.
Vorletztes Jahr. Das erste Mal. Da waren ganz viele so, wie der Benni kann Schlagzeug spielen. Ja,
ja, aber sag's niemandem. Ja. Das Problem ist nur, für jede Veranstaltung, die jetzt ein bisschen größer ist, ich werde jedes Mal angefragt.
Mit dem Ergebnis, dass ich immer nicht mitsingen kann.
Kannst du nicht Schlagzeug spielen? Und wir haben bei uns in der, das muss man schon auch irgendwie positiv erwähnen. Und ich meine, ich sage euch, bei dieser ganzen Dekonstruktion, die wir ja in unserer Gesellschaft im Moment erleben und auch so viel auch moralische Dekonstruktion, unsere Prägung in unserer Kindheit hat uns auch viele Werte und auch viele handwerkliche Fähigkeiten mitgegeben, die wir heute nutzen können. Und aus denen wir auch einen Benefit schlagen und auch einen wirklichen Vorteil anderen Menschen gegenüber haben. Ich habe das in der Kirche gelernt, Präsentationen zu halten. Ich habe es durch Predigten. Ich habe es in der Kirche gelernt, vor Leuten zu musizieren, ohne Lampenfieber. Ich habe jeden Sonntag Geige gespielt. Und wenn ich keine Geige gespielt habe, habe ich Schlagzeug gespielt. Ja, ich habe gelernt, Veranstaltungen zu organisieren, auch größere Veranstaltungen, Jugendcamps. Das ist ein Schatz, den ich bis heute mittrage und das habe ich in der Kirche gelernt. Du wendest es jetzt vielleicht ein, kannst du im Fußballverein, ja, alles gut und schön. Ich habe es aber in der Kirche gelernt. Und es ist bis heute für mich ein Vorteil.
Ja.
Und ich wünsche mir das auch, dass meine Kinder das lernen, deswegen nehme ich den einen oder anderen dann auch immer mit und zeige ihm das und das ist der Mischpult und da geht's hoch und da geht's runter, damit die auch da reinkommen.
Ja.
Ja, Lena, das war jetzt ein langer Monolog, aber ich möchte noch ein ganz anderes Thema aufmachen, das Thema Rassismus.
Ist mir diese Woche tatsächlich auch begegnet, aber erzähl ruhig deine Geschichte.
Dann fang du an.
Ja, nee, also mir ist es interessanterweise nur in einem Gespräch begegnet mit, wir haben ja immer, ich bin ja hier mit zuständig für die Freiwilligen, die kommen und wir führen da regelmäßige so Evaluierungsgespräche durch. Und sie hatte mir erzählt, dass sie das ganz spannend findet manchmal, dass die Patienten sich beschweren, die im Krankenhaus sind, wenn sie von einem peruanischen Arzt behandelt werden und nicht von einem Weißen. Und sagen dann, die Behandlung wäre schlechter, wie wenn das jetzt ein praktischen, sind ja häufig, die peruanischen Ärzte sind oft auch als Missionare da. Also wir haben ein paar angestellte Ärzte, die aus dem Land kommen, aber es gibt auch immer wieder welche, die also auch auf Spendenbasis da sind, ja. Also es ist nicht so, dass das eine Missionar sind, das andere nicht. Aber
also
die
wir haben
sind
leider,
halt weiß.
Muss ich sagen, auf Spendenbasis haben wir, glaube ich, nicht einen Peruaner.
Ja, im Moment nicht, aber
ich glaube,
gab's
früher gab es auch keine Ärzte.
Nein.
Das gibt es nicht. Also Ärzte, die Peruaner sind, die arbeiten hier immer bezahlt.
Okay.
Also ich kann mich nicht an einen erinnern, der kein Geld gekriegt hat. Und man muss leider sagen, wir zahlen weniger als andere Kliniken. Und es gibt einige peruanische Kollegen, die dann sagen, weniger Geld, weniger Leistung. Die können fachlich was, aber die geben sich keine Mühe, weil sie sagen, ich kriege ja hier weniger Geld wie in einer anderen Klinik. Also leiste ich hier auch weniger.
Also würdest du
nicht
sagen, diese Kritik
alle.
Von den Patienten
leider
ist gerechtfertigt,
ja. Leider
dass sie
ja.
schlechter behandelt werden?
Leider ja.
Oh, okay, gut.
Leider
und
ja.
Ich dachte nur so, krass, voll rassistisch, das ist doch kein Unterschied,
Nein.
ob die jetzt von einem
leider
Missionsarzt
stimmt
behandelt
diese
werden.
Kritik. Also okay. Wir haben gerade eine Kollegin uns verabschiedet, die immer wieder als Leihärztin kam, weil sie so unterirdische Qualität abgeliefert hat, dass wir gesagt haben, das ist nicht vereinbar mit der Mission unseres Krankenhauses. Das ist vielleicht Rassismus, weiß ich nicht, aber es ist leider manchmal auch begründet. Wobei das wieder nicht für alle gilt. Also ich kenne auch unglaublich herzliche, gut ausgebildete peruanische Kollegen, die auch super Arbeit abliefern. Aber ich mache ein Beispiel, Lena. Ich habe diese Woche einen Mann gehört aus Anderweilers, kam der 5 Stunden Anfahrt, der wollte sich die Prostata operieren lassen, da haben sie ihn in der Klinik, in Anderweilers. Die Klinik ist größer als, oder der Anderweilers ist größer als unsere Hauptstadt hier in Abancay, ja. Da haben die dem tatsächlich einen OP-Termin gegeben, sie operieren den, haben ihn super vorbereitet, der hat alle Unterlagen dabei gehabt, EKG, Röntgen, Thorax, Labor, alles gemacht. Mhm. So wie wir es auch machen, Standard, super. 4 Tage vor der Operation ruft der Kollege an und sagt, tut mir leid, das Narkosegerät in unserer Klinik ist kaputt, wir können keine Operationen mehr durchführen. Mhm. Ha, wer glaubt denn das? Wer glaubt diese Aussage?
Weißt also du, wie lange ich hätte jetzt geglaubt, weil ich denke, ich wohne jetzt hier auch schon 3 Jahre so völlig abwegig. Ist es nett, dass das Narkosegeräte Geist aufgibt und man keinen Ersatz beschaffen kann?
Ich sag dir mal was. Die Klinik hat ganz sicher nicht nur ein Narkosegerät. Das ist unmöglich. Die haben mehrere OP-Säle, die müssen mehrere Narkosegeräte haben. Das kann so nicht stimmen, dass sie jetzt den OP lahmlegen müssen, weil sie keine Narkosegeräte mehr haben. Das kann nicht sein. Das tut mir leid. Und dazu kommt, dass die Aussage vor 2 Monaten war. Also seit 2 Monaten behauptet der Arzt, er kann ihn in der staatlichen Klinik nicht operieren, obwohl die staatlichen Klinik Kohle haben. Die haben einfach ein Organisationsproblem oft. Aber seit 2 Monaten hält er den Patienten und sagt, aber ich kann sie auf der anderen Straßenseite in meiner Privatklinik jederzeit operieren, wenn sie kommen.
Ja. Gut, das kennen wir ja auch.
Verstehst du?
Ja.
Das ist das Thema. Ich glaube diesem Kollegen überhaupt gar kein Wort. Ich glaube, es gab vielleicht ein Problem mit dem Narkosegerät. Der war auch ganz froh, dass er da. Die größte Seuche im peruanischen Gesundheitssystem ist die Verbeamtung der Ärzte. Wenn ein Arzt hier zur Ausbildung irgendwo in eine Klinik kommt, muss er malochen wie kein deutscher Assistenzarzt. Die werden geprügelt, die werden ausgenutzt. Das ist eine Residencia, nennen die das. Und das heißt Residencia, weil man praktisch da in der Klinik residiert. Also man kommt da über die Jahre aus dieser Klinik auch gar nicht raus. Du brauchst dir da auch kein Privatleben irgendwie planen. Das funktioniert in deiner Residenz ja nicht. Mhm. Du bist immer und überall da und du bist der mal locht. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo du Facharzt bist und dann wirst du Nombrado. Und wenn du den Status hast, da fällt bei den allermeisten jede Moral. Weil ab jetzt kriegst du 10, 12, 14.000 im Monat und es ist völlig egal, was du ablieferst. Die Kollegin, die sagte da so ein bisschen spöttisch im OP, weil sie wurde darauf angesprochen, ob sie jetzt non-prado ist, ja. Und sie könnten mich auch nicht mal rausschmeißen, selbst wenn sie wollten. Hm. Und genau mit dieser Einstellung sind viele dann im Gesundheitswesen unterwegs und sie leider eben auch. Mit dem Resultat, dass die dann im staatlichen System, sag mal, ich glaube 160 Stunden im Monat leisten müssen, ja? Also 40 Stunden in der Woche. Jetzt ist aber so, dass die Nachtschichten ja auch zählen. In aller Regel schafft ein peruanischer Arzt nach 2 Wochen seine 160 Stunden und den Rest des Monats hat der frei. Der hat nichts zu arbeiten. Und das ist schlecht. Das tut keinem Menschen gut, wenn er nichts zu arbeiten hat. Das heißt, dann fängt er an, die anderen 2 Wochen irgendwo in der Privatklinik nebenher zu arbeiten und sieht dann, ah ja, da kann ich erst 3-fache verdienen wie drüben. Also tut er sich drüben die Patienten dann akquirieren, sagt, Narkosegerät geht nicht, was weiß ich, meine Optik ist kaputt, der Faden fehlt gerade. Aber wenn Sie wollen, kommen Sie morgen rüber, Privatklinik, operieren Sie sofort, kostet 8.000 Sol. Ja? Also 2.000 Euro gehen dann garantiert in seine Tasche. Das heißt, er hat 5 OPs, 6 OPs drüben gemacht, hat genauso viel wie im staatlichen Haus im Monat verdient und kann Unmengen an Geld verdienen. Hm. Staatlich die Patienten sehen, sie aufklären, sagen, sie müssen unbedingt operiert werden, dann den Hebel vorschieben, tut mir leid, ich kann sie das nächste halbe Jahr nicht operieren, Narkosegerät kaputt, OP-Plan voll, Schwester nicht da, was weiß ich, ganz schlecht gerade, Desinfektionsmittel aus, oh, wir haben keinen Sauerstoff, wenn es blutet, wir haben keine Konserven, irgendwie, aber wenn Sie wollen, nächste Woche operiere ich Sie drüben.
Ja,
und genau so läuft's, ja, und deswegen ist es kein Rassismus, es ist leider die Wahrheit.
Mit dem unangenehmen Side-Effekt dann noch dazu, dass ja häufig auch unnötige Operationen durchgeführt werden.
Klar.
Weil wenn ich da gut mit verdiene, dann empfehle ich natürlich einem auch eine OP, die vielleicht noch ein paar Jahre warten könnte oder die vielleicht völlig umsonst, also unnötig ist.
Und dazu kommt das Thema Korruption. Über Korruption im Gesundheitswesen haben wir noch gar nicht gesprochen, denn jedes Teilchen, das der jetzt dem Patienten verkauft, Implantat, Sonde, sonst irgendwas, schreibt er dem ein Rezept und sagt ihm, wo er das kaufen kann. Also das hat er nicht im Lager, sondern der schickt ihn in der Stadt zu der Tienta, zu dem Laden, kaufen sich den Katheter da, das Nahtmaterial da, die Medikamente da. Und am Abend oder am Ende des Monats macht er seine Tour und holt sich seine Provision dafür ab. Hm. Ja? Also über das Thema haben wir noch gar nicht geredet. Ja? Ja. Deswegen haben wir manchmal für die gleichen Produkte bis zu Faktor 10 mal, Tobias hatte mir sogar mal bei einem Teil gezeigt, Faktor 30 mal höheren Einkaufspreis als in Europa. Das gleiche Produkt, Gesundheitswesen-Produkt, eine kleine Spritze, eine kleine Abdeckung oder sonst irgendwas, Faktor 30 mal teurer, als wenn wir es in Europa kaufen. Das ist der Grund, warum wir inzwischen, ich glaube, über 70 Container Material hier ins Krankenhaus gebracht haben. Wir kaufen es in Europa. Es ist leichter, die Sachen mit dem Zoll abzuwickeln und hierher zu bringen, und es ist günstiger, wie wenn wir es hier im Land kaufen würden. So, Lena, das war jetzt die Einladung zum Thema Rassismus. Aber mir ist tatsächlich realer Rassismus begegnet. Und dann habe ich gedacht, weil ich es nicht verstanden habe, was sie damit meint. Ich google mal. Und dabei bin ich auf Sachen gestoßen, Lena.
Ist dir in ein Rabbit Hole gefallen?
Es ist unfassbar. Ich meine, man wirft ja den weißen Rassismus vor. Aber Lena, was in dieser Kultur Rassismus, realer Rassismus herrscht, völlig akzeptiert, in der breiten Masse angekommen, ist unfassbar, ja? Also es war so, ich war mit meinem Freund vor anderthalb Wochen Mittagessen. Und dann schreibt ihm seine Residente, pass auf, no hay moros en la costa.
Es gibt keine Neger an der Küste.
no hay moros en la costa. Und wir beide so, was meint sie damit? Gut, geguckt. Im Deutschen sagt man dazu, die Luft ist rein. Also, tranquilo, alles ruhig. Das ist ein Sprichwort.
Ach nein.
Das ist ein ganz normales.
Wir dürfen nicht mal mehr Mohrenkopf sagen.
Das ist ein ganz normales Sprichwort hier. Und ich habe dann gegoogelt und ja, du, seitenweise findest du Zeug dazu. Das ist ein völlig normales Sprichwort im spanisch sprechenden oder im lateinamerikanischen Raum. Das geht auf eine Situation zurück aus dem Jahr 711, wo die Mauren oder Dunkelhäutigen wohl die Iberische Halbinsel überfallen haben. Mhm. Und dann sind die zurückgedrängt worden irgendwie von den, die spanische Küste war dann befreit, und dann gab es aber immer wieder Angriffe von den Seeräubern und so weiter, und dann hat man so Wachposten vor diesen Piratenangriffen und Militärangriffen eingerichtet, und wenn man sagen wollte, dass praktisch die Küste, dass man nichts in Sicht, die Luft rein ist, dann hat man gesagt, keine Neger in Sicht. Das ist unfassbar. Wirklich. Und es ist, das ist auch nicht, das wird ja auch gar nicht als Diskriminierung angesehen. Dann habe ich, also wie gesagt, ich bin da auf Seiten gestoßen. Das sind lauter Sprichwörter, die im täglichen Gebrauch sind. Zum Beispiel, es trabajo de chinos. Ja?
Es ist Arbeit für die Chinesen.
Und das heißt, wenn die Arbeit hart ist oder unangenehm oder schwierig, mühsam oder es gibt wenig Geld, dann soll der Chines machen. Es ist realer.
Chino ist hier eh auch so ein Schimpfwort, ne?
Ja.
Oder Chines, so.
Was hecho un gitano. Das, wenn jemand mit deinem Outfit nicht zufrieden ist, also dass du auf eine Veranstaltung kommst und nicht adäquat gekleidet bist, ja, dann sagt der zu dir, du siehst aus wie ein Zigeuner. Das ist Rassismus.
Ja.
Das ist realer Rassismus. Und das sind jetzt keine Beispiele, die ich mir irgendwo aus der Nase. Wie gesagt, ich bin da erst reingestolbert, weil ich meine, solche Worte hörst du, aber du verstehst sie nicht. Also ich verstehe diese Sprichworte nicht. Deswegen ist es für mich dann immer so, keine Ahnung, geht links rein, nicht rein. Aber nach dieser Costa-Geschichte da, ja, No hay moros en la Costa, war mir klar, ich muss mal gucken, was es an spanischen Sprichwörtern gibt. Und oder lo ha escrito un negro literario. Das hat ein literarischer Neger geschrieben. Das ist, also im Prinzip ist es ein Ghostwriter. Das hat ein Ghostwriter geschrieben. Da sagen die aber dazu, also ist unfassbar eigentlich, ja? Oder, was ich auch nicht wusste, das Wort Machu Picchu ist auch ein Schimpfwort.
Ja?
Ja. Und zwar kommt es aus einer Fernsehserie, da gab es wohl in dieser Fernsehserie einen Mann, eine Figur, die sehr rassistisch und sexistisch und widerwärtig war. Und die hat, es war so eine Parodie auf so diesen Menschentyp, der so unangenehm ist.
Ja.
Und der hat wohl alle, die so lateinamerikanische Herkunft waren, Machu Picchu genannt, ja? Also alle, die halt Teil der hispanischen Bevölkerung war. Das ist jetzt nicht in Südamerika ein Schimpfwort, aber es ist wohl in Spanien ein Schimpfwort. Sozusagen die Lateinamerikaner, die in Spanien leben, die beschimpft man dann irgendwie als Machu Picchu.
Ah ja.
Ja. Also, aber du findest im Netz oder Trabajo como Negro. Mhm. Auch das ist völlig gängig, völlig normales Vokabular. Puh. Jo. Also ich bin da wirklich habe da wirklich in Abgründe geguckt. Dachte ich mir, das ist also schon erstaunlich, weil aus der westlichen Welt sagt man immer, die Weißen diskriminieren. Und nein, Freunde.
Es gibt in jedem Land Rassismus.
Ja, gibt es. Und es gibt Rassismus in diesem Land hier gegen Weiße. Es gibt Rassismus gegen Schwarze. Es gibt Rassismus gegen Venezolaner.
Gegen die Quechua auch.
Gegen die Quechua-Rassismus, ja. Und wenn du hier im Land als Peruaner was auf dich hältst, dann bist du so hellhäutig, wie es nur geht.
Hm.
Weil das heißt, dass du es nicht nötig hast, auf dem Feld zu arbeiten, wie der Quechua. Und deswegen ist er ja so sonnengebräunt. Aber dass deine Grundhautfarbe oder das Pigment, ja, mit der Sonneneinstrahlung erstmal gar nichts zu tun hat, dass es Peruaner gibt, die nichts schaffen und trotzdem dunkelhäutig sind,
hm,
ja, und dass es umgekehrt auch Arbeiten gibt, die im Schatten durchgeführt werden, die vielleicht auch unangenehm sind in irgendwelchen Fabriken und man sozusagen weißhäutig sein kann und trotzdem irgendwie mal locht, das scheint da irgendwie nicht ganz anzukommen. Naja, also am Ende des Tages, finde ich, muss man sich selber natürlich auch immer zügeln. Ich möchte niemandem vorschreiben, wann er sich diskriminiert fühlen muss. Also ich möchte nicht anderen Volksgruppen sagen, du wirst hier diskriminiert, wenn das für dich okay ist, dass man dich so nennt. Pff.
Hatte ich mal ein interessantes Gespräch mit einem Taxifahrer, halt auf dem Weg nach Cusco, weil ich irgendwas gesagt habe, ja, wir Gringos halt. Und dann sagt er, ist es nicht schlimm, wenn wir euch Gringos nennen? Nö, wir sind doch Gringos, also wir sind halt einfach Ausländer, ja. Und er hat gesagt, ja, krass, weil sie haben auch untereinander als Peruaner so ein paar Wörter, wie sie sich halt gegenseitig nennen, wo von außen drauf gucken würdest und sagen würdest, boah, so kann ich aber mit niemandem reden. Aber er hat gesagt, wenn du das mit einem zum Peruaner sagst, ey, du, ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie Teenager zueinander sagen, ey, du Penner, dann ist das natürlich, wenn du von außen das hörst, denkst du, das ist doch kein Penner, aber für die Jugendlichen unter sich ist es okay. Und so ähnlich ist es auch, wenn die sich gegenseitig irgendwelche Schimpfwörter nennen oder wenn wir halt sagen, wir sind Gringos, ja, was durchaus als Schimpfwort auch benutzt werden kann, ja.
Ja, und was letzten Endes auch in Rassismus endet, weil man ja übers Ohr gehauen wird.
Genau.
Als Gringo.
Aber
ja,
ich fühle mich jetzt, wenn jemand sagt, du bist die Gringa, dann denke ich, jo, bin ich ja. Ich bin halt ein Ausländer hier, ja. Habe ich kein Thema mit, ja. Ja?
Also,
bin ich nicht empört oder
ich finde es immer entrüstet. Schwierig, wenn weißhäutige Menschen Dunkelhäutigen vorschreiben, wann sie sich diskriminiert fühlen müssen.
Ja, oder ja, überhaupt irgendjemand vorschreibt, wann er sich
umgekehrt
diskriminiert fühlen,
ja,
muss. Also ist ja.
Ja.
Oder jemand erklären muss, wie benachteiligt er jetzt ist und der andere sagt, bin ich eigentlich gar nicht.
Eigentlich bin ich es gar nicht. Ja.
Eigentlich lebe ich mein Leben to the fullest, also ja,
dann
im vollen Umfang.
Lebe einfach weiter.
Ja.
Trotzdem denke ich, Respekt muss sein und wo immer das geht, versuche ich natürlich auch da jetzt keine Angriffsfläche zu bieten, aber es ist natürlich in dieser Cancel Culture fast nicht möglich. Es ist ja so, dass man im Prinzip nur, wann immer man irgendwo ist, ein Interview gibt oder sonst irgendwas, immer auf einem Minenfeld unterwegs ist. Und das Beste ist, also ich glaube, den Anspruch auch selber runterzuschrauben und sagen, Freunde, es tut mir leid, aber ich kann nicht immer alles richtig machen. Und jeder Mensch sollte auch dem anderen das zugestehen, die Möglichkeit, auch mal einen Fehler zu machen.
Und die Möglichkeit zu wachsen auch. Manchmal,
ja,
erkennt man ja auch Dinge über die Jahre, ja, und man sagt, Mensch, da würde ich heute anders machen, ja.
Ja. Zum Schluss, Lena, wir haben die ersten Spenden bekommen.
Ja.
Es sind die ersten Spenden eingegangen für das Toilettenhäuschen in den Bergen. Und wir haben uns also direkt an die Arbeit gemacht. Ja, Lena, es ist ja, wie es so ist. Ne? Ich habe mir dieses Projekt für die nächsten 2 Monate vorgenommen. Mhm. Ich glaube, es wird realistisch. Ich habe am Montag also direkt angerufen, unsere Vertrauensperson, die uns helfen wollte, dazu zu vermitteln und Bauarbeiter zu finden und so weiter. Und dann sag ich, du, hör mal, ich habe jetzt das erste Geld zusammen, wir können jetzt anfangen, zumindest mal mit der Bodenplatte. Und dann, lo siento, diese Woche bin ich ausgerechnet im Urlaub. Jo.
Jo.
Also blieb mir gar nichts anderes übrig, als es selber in die Hand zu nehmen. Und ich bin also mit den Kindern diese Woche 2-mal in die Berge gefahren. Wir haben Toilettenhäuschen gesucht. Wir sind da einfach über die Berge gefahren, haben Toilettenhäuschen gesucht und dann einfach da angehalten und gefragt, dürfen wir mal dein Toilettenhäuschen fotografieren, filmen, um mal einen Eindruck zu bekommen, wie groß, um mal nochmal zu gucken, haben wir alles Material und so weiter. Und die erste Planung ist jetzt also abgeschlossen. Material ist fürs Erste besorgt. Ab nächster Woche, also nicht die Woche, die jetzt kommt, sondern noch ein Podcast weiter, da werde ich dann einen Maurer verpflichten können, denn der Udo, von dem hatten wir es ja vorhin schon mal, mit dem bin ich auch im Gespräch über die Planung, der ist ja Bauingenieur und der hat mir da gute Tipps gegeben, wer uns da helfen kann. Der braucht die Leute aber noch 1 Woche und dann wird er sie wieder entlassen, also das sind ja so, sozusagen Tagelöhner und er wird mir 2 raussuchen, die gut sind und mit denen werden wir dann in die Berge fahren und werden da anfangen, dieses Toilettenhäuschen zu bauen. Und wenn für euch das interessiert, in den Shownotes gibt es einen Link. Da werde ich euch immer auf dem Laufenden halten. Es gibt so alle ein bis zwei Wochen ein Video dazu. An dieser Stelle schon mal vielen Dank, die bei diesem Projekt mitmachen. Und wenn du da auch dabei sein willst, alle Kontodaten und alle Infos findest du auf dieser verlinkten Seite, die ich, wie gesagt, in den Shownotes habe. Ansonsten kannst du uns auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn du Fragen hast. Ein ganz großes Dankeschön möchte ich an dieser Stelle noch an einen Spenderkreis loswerden, der seit ungefähr einem Jahr, einem Dreivierteljahr, eine Lehramtsstudentin unterstützt. Die dritte Tranche von euch, die ist ja diese Woche eingegangen und heute Mittag, wenn wir also das dritte Mal dieses Geld übergeben, ihr, wenn ihr zuhört, ihr wisst, wen wir meinen, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, ganz herzlichen Dank dafür. Die Juliana, um die es ja geht, diese Lernstudentin, die macht gute Fortschritte und wir machen das auch so weiter, bis die ihre Ausbildung fertig hat. Also ihr seht, wir haben so neben unserer eigentlichen Arbeit das ein oder andere Hilfsprojekt hier laufen und immer wieder aus unserem Freundeskreis, Unterstützerkreis Leute, die da mithelfen. Ganz herzlichen Dank, dass wir euer Vertrauen haben, dass ihr uns da Vertrauen gebt, dass wir anderen Menschen helfen können und wir werden das auch in der Zukunft hier vor Ort weiterführen. Hm. Lena, die Zeit ist um. Wir haben schon gnadenlos überzogen.
Ja, und jetzt ist schon Mittagessenzeit hier.
Ja, ich denke, wir sollten jetzt Schluss
kochen.
Machen. Ich werde heute kochen, oder du? Weil ich würde ja gerne Apfelküchen heute machen.
Ja,
dann mach doch.
Gib ihm, ja.
Ja, also.
Ist gut.
Dann gibt es heute Mittag Apfelküchle bei uns. Wer vorbeikommen will, kommt vorbei. Müsst ihr euch nur beeilen. Sind ja 10.000 Kilometer nach Europa, mit Zucker und Zimt, ne? Gut gebraten, ordentlich Fett, schön weicher Apfel innen drin, oh, lecker. Ich freue mich schon drauf, aber jetzt ist erstmal Zeit zum Verabschieden.
Genau, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
Macht's gut, bis dann.